Leben Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
Hallo und eine ganz wunderschöne Wochenmitte. Hier sind wir, mein Name ist Tayo Schumacher und ich vermute mal, wir werden so einen der letzten Podcasts vor dem nächsten Lockdown senden, oder? Was denkst du, Liebes?
Also wenn ich die Kanzlerin heute oder das gelesen habe, was da so über die Kanzlerin steht, würde ich sagen ja. Und tatsächlich habe ich heute gedacht, wow, ich bin so froh, dass die uns gerade regiert, weil sie so klar und auch so wissenschaftlich ist. Also ich habe irgendwie von ihr gelesen, sie hat ja, es gibt ja den Regierungslüfter, das ist der TU-Professor Martin Kriegel, der sich mit luftgetragenen Verunreinigungen schon länger beschäftigt und der jetzt zufällig oder durch dieses Coronavirus plötzlich ein Experte ist, was Lüften und Raumluft und solche Sachen angeht. Und dass die Kanzlerin persönlich im Bundestag dafür gesorgt hat, dass die da alle, also ich glaube einmal siebenmal in der Stunde lüften und dass da riesengroße Abstände zwischen den Abgeordneten sind. Und dann dachte ich nur so, ja, das ist so typisch Frau Merkel, wissenschaftlich unterlegt, gelesen, verstanden und umgesetzt. Und das finde ich jetzt für diese Corona-Zeit super.
Sie hat gesagt, noch viermal verdoppeln, dann ist das System am Ende.
Ja.
Im Moment verdoppeln wir uns etwa einmal pro Woche. Das heißt, Ende November sind wir hier nicht nur mit unseren Pflegebetten, sondern vor allen Dingen mit den Fachkräften am Ende.
Ja.
Das Problem sind nicht die Beatmungsplätze, das haben wir eine Weile gedacht, sondern das Problem sind tatsächlich die Menschen, die damit umgehen können.
Ja.
Und wenn die sich jetzt im Zuge steigender Infektion selbst infizieren, dann fallen sie natürlich erst recht aus. Und das ist schon wieder so ein Klatschmoment, ne? Also wo man sich denkt, Mann, jetzt hängt das schon wieder an so ein paar Leuten, haben wir eigentlich gar nichts gelernt. Und das ist eigentlich die spannende Frage, die ich mir immer wieder stelle. Wir haben nicht genügend Tests, wir wissen nicht so ganz genau, wie machen wir es in den Schulen. Also haben wir die letzten 8 Monate, waren wir leichtfertig, waren wir verwirrt oder was haben wir falsch gemacht?
Nee, tatsächlich gibt es ja ein paar Sachen, die wir wissen und die würde ich jetzt gerne einfach mal dagegen stellen.
Ja.
Und zwar das erste ist, wir haben ja am Anfang gedacht, naja, da irgendwo in China, ne? Also ist ja weit weg von uns, aber definitiv, wir wissen, der Virus bricht überall aus, ja. Und wir wissen auch, es kann jeden treffen und töten, muss man auch sagen. Am Anfang hatten wir uralte Menschen, also vor allen Dingen auch in Italien mit Vorerkrankungen. Jetzt hast du auch junge Menschen, die schwer erkrankt sind und oder erkrankt waren und Kinder, die teilweise beatmet werden. Ja, wir wissen, dass Oberflächen nicht die Hauptüberträger sind, so wie das vielleicht bei Grippe oder so der Fall ist. Wir wissen, es sind klitzekleine Partikel, die bereits beim Sprechen ausgestoßen werden und in der Luft bleiben. Wir wissen, dass Menschen es sind, die uns anstecken, also ohne dabei Krankheitssymptome zu zeigen, nur durch Atmen und Sprechen. Wir wissen, dass das warme Wetter den Virus auch nicht aufgehalten hat. Das heißt, ganz unabhängig von Wetterlage, das ist abhängig vom Verhalten der Menschen. Eben Jahreszeit, klar, die kalte Jahreszeit spielt da noch ein bisschen mit rein, aber letztendlich sind die Menschen das, die sich ändern müssen in ihrem Verhalten. Wir wissen, Masken funktionieren und wenn du über einen großen Teich guckst, dann verstehst du auch, dass Rassismus ein eindeutiger Risikofaktor ist.
Ne? Also je weiter du unten, ich sag mal, in der Diskriminierungsskala stehst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du infiziert wirst.
Ja, die People of Color in den USA sind die Gruppe, die am meisten betroffen ist, weil die größte Wahrscheinlichkeit haben, dass sie Arbeitsplätze, also prekäre Arbeitsplätze haben, dass sie dadurch stärker dem Infektionsgeschehen ausgesetzt sind. Die Stressbelastung ist höher und einen geringeren Zugang oder weniger Zugang zu hochwertiger Gesundheitsvorsorge. Und wir wissen auch, dass Fehlinformationen töten. Da muss ja auch nur Herrn Trump angucken mit seinen Desinfektionsmitteln.
Nee, auf der anderen Seite, ne? Trump und jetzt auch Mike Pence, der ja offenbar auch mit Teilen seines Stabes infiziert worden ist, die machen ja einen auf 10 Kämpfer. Ne? So von wegen kann uns nichts anhaben. Da muss man sich fast fragen, waren die wirklich infiziert oder war das jetzt einfach nur so eine Wahlkampfinszenierung?
Und was ich dazu noch sagen möchte, weil ich ja jetzt eben so ein paar Sachen aufgezählt habe, die wir wissen. Was wir eben inzwischen auch wissen, Lüften hilft zwar, aber das heißt nicht, dass in der, wenn du einen Infizierten im Raum hast, dass da nicht doch auch Partikel nach wie vor in der Luft sind. Deswegen sind Masken so wichtig. Und die, auf dieses Mischungsverhältnis der Luft kommt es an. Und letztendlich am Ende des Tages, je weniger Leute sich in einem Raum aufhalten, umso weniger groß ist die Infektionsgefahr.
Unser allseits geschätzter Karl Lauterbach spricht ja von einem Wellenbrecher-Shutdown. Ne? Also einmal kurz und heftig, um quasi die Quote runterzukriegen und dann zwei Wochen lang praktisch alles dicht. Hältst du das für sinnvoll nach unserem bisherigen Wissensstand?
Ich habe eher den Eindruck, dass wir längerfristigere Konzepte brauchen. So kurzfristig, wir hatten ja schon mal über Israel gesprochen, da haben sie ja so einen kurzfristigen Shutdown gemacht. Also da sind sie ja wohl von den Zahlen runtergegangen, aber wenn danach muss ich halt auch das Verhalten der Menschen irgendwie anpassen. Und wenn dann wieder alle auf die Straße stürmen, so nach dem Motto, ach jetzt ist alles wieder gut, dann siehst du die Folgen eindeutig, unter anderem auch in Deutschland.
Ich bedanke mich sehr herzlich bei Tanja. Wir waren ja vor noch gar nicht so lange her, 4-5 Wochen gemeinsam. Es kommt einem wirklich vor wie eine andere Zeit. Ne? Dieser September, August kommt einem so märchenhaft vor in seiner Wärme, in seiner Freiheit, in seiner Sommerlichkeit. Und Tanja und ich waren ja zusammen auf diesem, was war denn das noch?
Kommunikation.
Auf dem Christian-Drosten-Kongress. Und Tanja kam aus Düsseldorf, ich ja aus Berlin. Tanja hat im Publikum gehangen und sich berieseln lassen. Ich habe moderiert und sie erinnert daran, so oft denke ich an den Satz von Drosten bei unserem Kongress, dass wir in 6-7 Wochen hier sitzen werden, alle mit Masken, als wir uns alle noch unglaublich angeguckt haben. Und es trifft verdammt nochmal leider zu. Sie empfiehlt auch, dass wir uns wieder Wir gegen Corona nennen, weil wir auf einmal wieder den alten Titel ganz aktuell haben. Sie hat sich die Boje im Berghain angeguckt, die wir bejubelt haben, wo ja nicht mehr viel gefeiert, sondern gerade eine Kunstausstellung gezeigt wird. Und vor allen Dingen, das fand ich sehr interessant, weißt du, was am 8. November ist?
Am 8. November?
Nee. Das ist eine böse Frage. Ja. Da wird die Schiller-Rede, die traditionelle, vom Marbacher Literaturarchiv gehalten. Mhm. Friedrich Schiller, da gibt es irgendeinen Jahrestag, weiß der Geier was, zum Geburtstag genau. Mhm. Und wer hält diese Schiller-Rede? Genau, Professor Drosten. Ah, ja. Und Tanja stellt die sehr interessante Frage und ich finde das echt schlau, die sagt, der Drosten sagt, er ist Virologe und er ist, wenn überhaupt, dann nur öffentliche Person auf Zeit. Er hat eigentlich gar keinen Bock auf diesen Job. Und Tanja sagt, na das wird ja mal spannend, wenn der tatsächlich diese Schillerrede hält.
Ja.
Was sagt er da? Beziehungsweise wird er sich tatsächlich auf Schiller und Literatur und so weiter beziehen oder nutzt er diese Bühne, die natürlich gigantisch sein wird, weil alle gucken hin, um tatsächlich nochmal der Nation ins Gewissen zu reden. Weil es ist ja völlig klar, was dieses Marbacher Literaturarchiv bezweckt mit dieser Einladung. Die wollen sich natürlich Drostens Prominenz leihen und laden jetzt halt nicht irgendeinen Literaturprofessor ein, den keiner kennt, sondern den Professor. Und ich bin wirklich gespannt darauf, ob Drosten diese Möglichkeiten nutzt, einfach nochmal so einen Appell an die Nation zu richten. Ich weiß auch gar nicht, ob das hilft, weil ich finde, bei allem Respekt für Frau Merkel, aber ihre Appelle verhallen. Also man kann jetzt nicht zum 122. Mal von ihr hören, dass wir vorsichtig sein sollen. Das ist so ein bisschen wie der Wolf, der Wolf. Wenn du es zum 3. Mal rufst, hört es keiner mehr. Oder erreicht dich das noch?
Doch. Mich erreicht das schon noch. Ich denke halt immer ja über jeden Kontakt, den ich habe, nach und versuche wirklich, mich so weit zu reduzieren, wie es irgendwie geht. Und ich höre das schon, ja. Weil ich bin auch wirklich ein bisschen beunruhigt und da sind wir ja bei meinem Thema, das ich eigentlich am Montag schon mit dir besprechen wollte, zumal das ja auch die Herbstferien gerade zu Ende sind, nämlich dieses schöne Schulthema. Und wir haben ja hier in Berlin eine 4-farbige Ampel jetzt für die, also wir haben eine 3-farbige Ampel für generell Berlin und Infektionsrate und ich weiß nicht und eine 4-farbige für unsere Berliner Schulen hier, die besteht aus Grün, Gelb, Orange und Rot.
Naja, komm.
Und unterscheidet sich dann auch noch in Primarklassen, also die 1. bis 6. Klasse und die höheren Jahrgänge. Und was ich da, ich habe mich dann da mal so durchgewuselt, weil es besteht immerhin aus 4
ich weiß.
Querformatigen Blättern, die die Schulbehörde also da rausgegeben hat.
4x4, ne? viermal grün, viermal gelb, viermal orange, viermal. Und allein um das zu kapieren, ist man schon einen Vormittag beschäftigt. Ne?
Genau, und dann habe ich mich neulich mit mehreren Müttern unterhalten, die Grundschüler haben. Und das ist auch ganz interessant. Die Grundschüler brauchen nämlich eigentlich im Moment, wenn sie im grünen oder gelben Bereich sind, im Unterricht keine Maske zu tragen. Mhm. Jetzt gibt es Schulen, da steht die Lehrerin vorne und sagt, alle Masken aufsetzen. Und dann sagen Kinder, Moment mal, wir brauchen das doch gar nicht.
In der Ampel steht es anders.
Nein, es steht nicht in der Ampel anders. Es steht in der Ampel tatsächlich so, dass die grüne und die gelbe Zeit für die Grundschüler ohne Maskenpflicht beim Sitzen ist.
Ja, die genau. Kinder sagen,
die Kinder sagen das richtig.
Genau. Richtig und nicht so, wie sie das sagen.
Entschuldige, da habe ich dich falsch verstanden gerade, genau. Mhm. Und dann macht die Lehrerin Druck und sagt so von wegen, nee, ihr setzt die jetzt sofort auf. Und ich habe mich da so ein bisschen empört, weil ich finde es total gut, wenn Kinder so ein Gefühl dafür haben oder so wissen, was richtig und was falsch ist.
Und sich an Regeln halten wollen.
Und sich eigentlich an Regeln halten wollen und denen dann vermittelt wird, dass das jetzt hier überhaupt nicht in Ordnung sei. Also das finde ich also, sehr, sehr, sehr schwierig, weil ich finde, dass wir Kinder erziehen sollten, dass die selbstständig denkende Menschen werden.
Absolut. Auf der anderen Seite, ich bin geneigt, das für einen Einzelfall zu halten. Und die entscheidende Frage ist, was ist denn andersrum? Wenn die Kinder, also obwohl sie keine Masken aufsetzen müssen, aber eine Maske aufsetzen wollen, weil sie zum Beispiel zu Hause, Oma wohnt zu Hause oder sonst irgendwie Risikogruppe in der Familie haben, sagt die Lehrerin dann Maske runter, weil das nicht in der Ampel steht. Das finde ich noch fast dramatischer, weißt du, wenn Kinder sich schützen wollen.
Ja. Ich sehe deinen Punkt. Ich habe nur gedacht, das ist wirklich alles ziemlich kompliziert, was die sich da ausgedacht haben. Und ich verstehe ja diesen Ansatz zu sagen, nicht die Schulen wieder schließen,
absolut,
sondern lieber kleinere und dann immer zu gucken, einmal die Woche Tag dann also das Gesundheitsamt und die Schulbehörde, ob da irgendwo, weiß ich nicht, die Ampel auf Orange springt oder also auch für einzelne Schulen und für einzelne Bezirke natürlich. Und für die Grundschüler gilt, dass da die das, was im Bezirk, die Bezirksentwicklung ist da gravierend. Mhm. Und für die höheren Jahrgänge, also unser Sohn ist ja auch höherer Jahrgang, hängt das immer ab von der Berlin-weiten Entwicklung. Mhm. Und dann natürlich die konkrete schulische Infektionslage, aber eben auch die Rahmenbedingungen der Schule. Also, weil wenn es rot ist, dann haben sie dieses Alternativszenario, dass sich also zwischen Homeschooling und digital, Präsenzunterricht, aber dann nur in kleinen Gruppen. Und ich finde das wahnsinnig kompliziert.
Weißt du, woran das liegt? Dass in der Bildungsbürokratie zu wenig Psychologen sind. Vielleicht auch zu wenig Journalisten. Weil ich glaube, das Thema Vermittelbarkeit, ja, also wer versteht das eigentlich, was wir hier tun? Und wir sind ja nicht nur Akademikerhaushalte. Es sind auch Einwanderer dabei, Eltern, die die Sprache nicht so gut können. Und ich finde ja die generelle Corona-Ampel, die hier in Berlin für alle gilt, diese relativ einfache Regel, Inzidenz, freie Betten und 7-Tage-Durchschnitt, finde ich eine relativ gut verständliche Ampel.
Also, Das geht.
Und wie gesagt, das Interessante ist, und ich glaube, da ist tatsächlich dann auch die Politik nochmal gefragt zu überlegen, sind wir mit unseren Appellen eigentlich auf dem richtigen Dampfer? Mhm. Also erreichen wir die richtigen Leute? Haben wir die richtige Ansprache? Haben wir die richtige Symbolik? Haben wir die richtigen Kanäle?
Ja.
Muss man nicht vielleicht auch mehr, was weiß ich, muss die Merkel nicht auf TikTok oder so? Also es ist jetzt ein bisschen zugespitzt, aber ich glaube.
Telegram.
Ja, was auch immer. Genau, auf dem Attila Hildmann-Kanal. Und da kommen wir interessanterweise wieder auf ein Thema, was wir im Frühjahr schon hatten, nämlich Schweden.
Ja.
Ich habe jetzt neulich gerade, ich glaube es war auf Spiegel Online gelesen, dass die Schweden zwar einen relativ radikalen Kurs gefahren sind mit ihrem Prinzip Eigenverantwortung. Also wir lassen im Prinzip so viel wie möglich auf und zählen darauf, dass die Leute selber kapieren, wo so ihre Grenzen sind. Weil die Regeln, die hast du ja auch selber gerade mit den Räumen und so alles nochmal, es ist ja nicht schwer.
Nee.
Man weiß ja in etwa, was zu tun ist. Und wenn man den Leuten die Eigenverantwortung gibt, dann kann man sie im Notfall womöglich auch abrufen. Mhm. Das heißt, du musst jetzt gar keine Maßnahmen erwägen. Die Leute wissen, dass sie auch in geschlossenen Räumen eine Maske aufsetzen.
Ja.
Weil sie haben es geübt und sie wissen, da passt niemand auf dich auf, da musst du dich um dich selber kümmern. Nur kannst du natürlich so ein Eigenverantwortungssystem nicht so von heute auf morgen einführen. Das muss natürlich eingeübt werden. Und ich finde es total spannend zu gucken, wie die Schweden jetzt praktisch in der zweiten Runde abschneiden, ob die jetzt wieder diese doch kritischen Phasen haben oder nicht. Mhm. Und ich habe heute mich mit einem hochrangigen Politiker unterhalten, der sagte, das Problem ist, dass wir Politik, Wahlkampf, Machtchancen mit Corona vermischen.
Ja.
Das heißt, dieser Kampf Söder-Laschet geht nicht nur darum, den Bürgern bestmöglichen Schutz zu bieten, es geht natürlich auch darum, wer verbessert seine Chancen.
Genau.
Ich finde es schon ein bisschen eigenartig, wenn wir gerade sehen, dass die Zahlen so ein bisschen außer Kontrolle geraten, dass Friedrich Merz so mit dem Fuß aufstampft und sagt, das ist aber gemein, dass ihr jetzt den Parteitag absetzt. Mm. Lieber Infektionsrisiko, aber dann werde ich wenigstens Parteivorsitzender.
Oder ich kann dann mal eine Rede schwingen oder wie auch immer, mir vorstellen.
Ja, wie auch immer.
Ja, ich find's auch gruselig, ehrlich gesagt. Deswegen sage ich ja, ich möchte Frau Merkel eigentlich behalten. Ich will diese ganzen Herren nicht.
Dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie noch mal antritt, halte ich für jetzt nicht so wahnsinnig groß.
Ich auch nicht, aber gibt es nicht jemanden, der noch so aus der wissenschaftlichen Ecke kommt, der vielleicht auch ein bisschen weiter denkt über den Tellerrand hinaus?
Ja, die meisten von denen haben dann einen anständigen Job ergriffen. Wir machen deutsche oder internationale Schriftsteller, die mit S anfangen.
Ja, du, mir fällt da jemand ein, der sitzt mir gerade gegenüber.
Ich bin doch kein Schriftsteller, Schatz. Okay, nehmen
okay,
wir.
Okay, wen hast du?
Oliver Sacks habe ich, also Sacks.
Ja, und ich habe Nelly Sacks.
Ah, okay, die alte Sacks-Familie.
Nein, nicht
Sacks,
aber
George,
die ist George ja eigentlich Sand. Deutsch gewesen. Hm?
George Sand, die war unter anderem auf Mallorca zum Beispiel.
Und Matter. Erwin Stritt-Matter.
Genau, den kennt man. Und dann zum Beispiel noch, gibt bestimmt einen, der Schäfer hieß, oder?
Ich lese dir mal was vor. Das ist auch ein Schriftsteller mit S, lebt auch nicht mehr, schon lange nicht mehr. Mhm. Mächtig seid ihr. Ihr seid's durch der Gegenwart ruhigen Zauber. Was die Stille nicht wirkt, wirket die Rauschende nie. Kraft erwart ich vom Mann, des Gesetzes Würde behauptet er. Aber durch Anmut allein herrschet und herrsche das Weib. Manche zwar haben geherrscht durch des Geistes Macht und der Taten, aber dann haben sie dich, höchste der Kronen, entbehrt. Wahre Königin ist nur des Weibes weibliche Schönheit, wo sie sich zeige, sie herrscht, herrschet bloß, weil sie sich zeigt.
Friedrich Schiller.
Genau.
Den
die Macht
wir.
Des Weibes.
Ja, da macht mir ein bisschen Angst. Ich habe noch Frank Schirmacher,
ja,
super. Den leider viel zu früh verstorbenen FAZ-Herausgeber. Ferdinand von Schirach, den
sehr
natürlich
gut.
auch alle
den
kennen.
Den liebe ich auch und lese ihn gern.
Und den geschätzten Kollegen Hartmut Scherzer. Das ist eher ein Alltagsschriftsteller, ein Sportjournalist, den ich wirklich sehr bewundere, weil der, ich glaube, inzwischen seit 60 Jahren.
Das ist so eine Koryphäe.
Eine Konifere. Mit Hartmut bin ich 3 oder 4 Mal die Tour de France gefahren. Er ist natürlich immer gefahren und ich habe versucht, nicht zu kotzen auf dem Beifahrersitz, weil in Frankreich so die Pyrenäen rauf und runter ist schon.
Oh Gott, ja.
Sehr, sehr lustig. Und wir dachten immer, ach, Tour de France, wie schön. Von Chateauchen zu Chateauchen, von gutem Essen zu gutem Wein. Und Hartmut Scherzer reichte immer eine Banane oder ein Sandwich an der Tanke oder ist er weiter gebraust. Also es war jetzt nicht so die pure
Geschichte
Lebensfreude.
War ihm wichtiger als das Essen.
Aber zu seinem, ich glaube zu seinem, was war denn das, 70. oder 80. Geburtstag, hat ihm Jogi Löw tatsächlich ein Nationaltrikot mit der Nummer 80 verliehen. Und das hat ihn sehr gefreut. Und er hat gerade seine Memoiren als Buch rausgebracht. Und Hartmut, wenn du das hörst, mach einfach noch 80 Jahre weiter so.
Toll. Ich ziehe jetzt mal eine Karte für den Rest der Woche.
Wissen
wir denn
schon, Gelassenheit,
wissen wir denn schon, was wir am nächsten Wochenende oder jetzt am kommenden Wochenende für ein Thema machen?
Also wir werden schon irgendwie auf das Lockdown-Thema, ne, so gelassen durch den Irrsinn.
Gelassen durch den Irrsinn und ich habe Risikofreude gezogen.
Oh Gott, Risikofreude. Okay, wir gehen jetzt ohne Maske in den Supermarkt und gucken, was passiert.
Ja, oder auf die Einkaufsstraßen oder so. Nee, das machen wir natürlich
aber, sag mal,
nicht.
Risikofreude finde ich extrem interessant, dass du das jetzt gezogen hast.
Ja, ich auch.
Das ist gerade so ein bisschen falsch, oder? Ich finde, wenn man das so den Kindern sagt, hey Kinder, ein bisschen Risikofreude an den Tag legen, keine gute Idee.
Das ist, wenn man Risikofreude mal so interpretiert, dass man sagt, ich habe so bestimmte Denkmuster, ja, also ich denke immer wieder das Gleiche, ich mache immer, bin in meinem Automatismus drin. Ich habe heute bei Facebook so ein Video geteilt, da siehst du einen älteren, ich würde mal annehmen, Lateinamerikaner oder sowas, also es ist ein älterer Herr, der hat so einen Hula-Hoop Reifen um sich rum und schwingt seine Hüften zu lateinamerikanischen Klängen, die ja immer doch sehr schön und dann habe ich irgendwie so geschrieben, lachen, Spaß haben und tanzen ist die beste Corona-Depressionsprävention, weil ich das einfach so klasse finde. Und das heißt ja auch, ich gehe in die Risikofreude im Sinne von, das ist jetzt kein großes Risiko. Also vielleicht könnte ich mir ein bisschen die Hüfte verrenken oder sowas. Okay. Aber ich bin im Spaß drin. Ich bin raus aus meinen Automatismen oder meinen normalen Mustern, ja, oder Gewohnheitsmustern. Gucken, was hier das Buch sagt. Lass das Gewohnte los und geh hinaus ins Unbekannte. Also vielleicht nicht rausgehen, aber in Dinge, die man noch nicht so gemacht hat. Zeige dich, sei kühn und auf achtsame Weise wagemutig. Tanze, siehst du, sag ich ja, freu dich mit dem Neuen und koste das Leben voll aus.
Na, dann versuchen wir doch das mal. Wir wünschen eine gelassene und risikoarme Restwoche.
Und genau. Tschüss. Und tschüss bis zum Wochenende. Tschüss. Wir.
Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.